die allerwichtigste Erkenntnis, du hast gerade beschrieben, Menschen, die nicht so gerne in Konflikte gehen, ja, und mit dieser Haltung, ich möchte Harmonie um jeden Preis. Und die wichtigste Erkenntnis, die Menschen, die nicht gern streiten haben müssen, finde ich, ist, dass sie mit ihrem Vermeidungsverhalten Konflikte provozieren, massiv.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten. Ja, ich bin die, die hier die Fragen stellt. Vielleicht könnt ihr euch auch erinnern, als Kind ist es uns ja immer wieder mal passiert, dass wir mit dem Geschwisterchen oder mit einem guten Freund, einer Freundin so richtig gestritten haben. Da sind so richtig die Fetzen geflogen. Und nach dieser ersten großen Emotion ist meistens dieses mulmige Gefühl im Bauch geblieben. Wir wussten halt einfach nicht, wie wir mit diesem Streit, mit diesen Gefühlen umgehen sollen. Und das Kuriose ist, im Erwachsenenalter, wenn wir ehrlich sind, geht es uns doch manchmal immer noch so, dass wir nicht so recht wissen, wie wir mit einem Konflikt umgehen können, der auftaucht. Im Privaten wie im Beruflichen. Wir wissen nicht, wie wir auf Konfrontationen reagieren. Wir grübeln nächtelang oder wir gehen Konflikten gleich komplett aus dem Weg, nur damit die Harmonie bleibt. Aber so richtig glücklich macht uns das dann ja auch nicht. Und deshalb fragen wir uns heute, wie gehen wir denn mit Konfliktsituationen um? Wie können wir uns innerlich rüsten, mental rüsten, dass wir solche schwierigen Momente gut überstehen? Und welche Rolle spielt Kommunikation dabei überhaupt? Genau diese Fragen werfe ich der Person an den Kopf, die jetzt mir gegenüber sitzt. Sie hat jahrelange Führungserfahrung, sie ist Resilienz-Expertin, schreibt gerade auch ihr erstes Buch zum Thema Resilienz. Sie ist Trainerin, sie ist Keynote-Speakerin, sie hat ihren eigenen Podcast mit dem klingenden Namen Mutpropaganda und nicht zuletzt dafür hat sie 2023 den OÖN-Digitalpreis, unseren Digitalos, gewonnen. Ich freue mich, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Leslie Jäger.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich da bin und Wahnsinn, so viele Blumen schon gestreut, ja. Danke, liebe Elisabeth.
Ehre, wem Ehre gebührt. Insofern mache ich es mir jetzt heute fast ein bisschen leicht, weil hier gegenüber sitzt oft jemand, der nicht so erfahren ist mit Podcast. Da habe ich bei dir jetzt leichtes Spiel, oder? Wie viele Podcasts hast du schon aufgenommen?
Naja, aktuell Jubiläumsfolge, Folge 50.
Na bitte, also ganz entspannt, auch jetzt vor meinem Mikrofon.
Fühl mich wohl.
Das, so soll es sein. Reden wir ganz kurz auch gleich mal über deinen Podcast. Mutpropaganda heißt ja, du hast eben 50 Folgen aufgenommen. Wie kam es dazu? Warum ist dir dieses Mut vermitteln so ein Anliegen?
Meine Mission ist, dass ich Menschen dazu begleite, sie unterstütze, Impulse gebe, dass sie sich größer denken, dass sie sich neu denken, dass sie mutig Schritte wagen, um ihre persönliche Lebenszufriedenheit, ihre Leichtigkeit und eine Lebensqualität zu haben und zu finden. Und da braucht es ganz viel Mut. Ja, und deshalb hast du Mutpropaganda. Und ja, wie kam es zum Podcast? Naja, mir hat wer gesagt, Leslie, du solltest einmal einen Podcast machen. Und das Schräge ist, ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal einen Podcast kennt, gehört oder wie immer. Ja, ich habe gewusst, das gibt's, ja. Aber dann hat er gesagt, du brauchst das, du solltest das tun. Und ich habe mir gedacht, okay, ich tue. Ja, und mach. Und mittlerweile macht es mir riesig viel Spaß und ist eine total schöne Aufgabe, um wirklich Menschen, viele Menschen zu erreichen. Und ja, habe ich auch mutig sein müssen.
Ich wollte gerade sagen, da warst du auch mutig, diesen Schritt zu machen, weil das ist eben auch mal so ein Schritt aus der Komfortzone und ja, auch das muss man ein bisschen lernen, dass man sich das traut.
Ja, es ist ein bisschen Pippi Langstrumpf-like, ja, weil die hat ja auch gesagt, ich habe es noch nie probiert, aber deshalb bin ich vollkommen überzeugt, dass es funktioniert. Genau.
Genau, so soll es ja auch sein. Oft kommt ja ein berufliches Engagement aus einer privaten Erfahrung, die man gemacht hat, vielleicht einem Erlebnis. Wie ist das bei dir? Du bist eben Führungskraft, du bist ganz stark in diesem Resilienzthema drinnen. Hat es für dich eine persönliche Erfahrung gegeben, dass du dort gelandet bist, wo du jetzt bist?
Ja, zu 100%. Und ich würde sogar sagen, alle Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, mit dem Thema Resilienz, haben auch eine eigene Biografie, die dahinter steht. Ich sage immer, die Menschen, die stark unterwegs sind, ja, die haben nicht also die haben selten ein leichtes Leben gehabt, ja, und so war es bei mir auch, ja, ich habe, würde ich mal sagen, eine durchwachsene Kindheit gehabt, mit vielen Aufs und Abs, ja, mit vielen Höhen und Tiefen, wo ich sehr viel lernen habe dürfen, wo ich schon in meiner frühen Kindheit gefordert war, eine gewisse Form von Resilienz aufzubauen und muss auch dazu sagen, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen an der Seite gehabt habe, die mich dabei unterstützt haben, also ich rede dann immer von Mentoren und Mentorinnen und das war bei mir wirklich immer so, ja, ich habe wirklich die Abgründe meines Lebens in der Jugend schon erlebt, ja, und zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Menschen da gehabt. Und bei mir war es wirklich dramatisch als junges Mädchen. Also ich war wirklich mit dem Rücken an die Wand und ganz offen und ehrlich, ich habe sogar suizidale Gedanken gehabt als Jugendliche. Und ich habe dann eine Pädagogin gehabt, die hat mir in 20 Minuten Lebenszeit das Gefühl gegeben, sie horcht mir zu, sie nimmt mich wahr, sie nimmt mich ernst. Ich bin es wert, ja, dass sie da zuhört. Dass sie da zuhört, ja, das haben wir versprochen, ja, dass sie da zuhört. Und sie hat mir das Gefühl gegeben, dass ich wertvoll bin. Und das war für mich so, boah, wenn die jetzt mir das Gefühl gibt, ich bin wertvoll, ja, dann darf ich vielleicht auch selbst dran glauben, dass ich wertvoll bin, ja. Und habe dann in dem Moment beschlossen, okay, jetzt gibt's eine Änderung in meinem Leben, habe auch, würde mal sagen, 180-Grad-Wanderung gemacht, ja, von der Schulverweigerin, von der Schulrebellin, die nur in die Schule gegangen ist, wenn sie Lust gehabt hat, auf einmal bin ich in die Schule gegangen, auf einmal habe ich volles Engagement gezeigt und ich habe beschlossen, zu dem Zeitpunkt, ich werde Kinder unterstützen und begleiten, weil ich war damals natürlich nur ein großes Kind, ja, als Jugendliche ein großes Kind, aber ich habe mir zum Vorsatz genommen, ich möchte die Welt für Kinder besser machen. Und bin selber Pädagogin geworden, ja, dann war es so, dass ich mir gedacht habe, bei der Arbeit, bei der aktiven Arbeit mit Kindern, die wirklich sehr, sehr schlimme Dinge erlebt haben, eigentlich brauche ich nicht bei den Kindern ansetzen. Die Kinder tragen von sich aus das Gute, Wahre und Schöne in sich, ja. Ich muss die Erwachsenen unterstützen. Und so bin ich eigentlich über diesen Weg in die Erwachsenenbildung gerutscht. Bin Elternbildnerin geworden. Das mache ich mit Herzblut bis heute. Ja, Vorträge und Seminare für Eltern, um sie zu begleiten und zu unterstützen. Und ich bin immer weitergekommen. Ja, von dort haben wir gedacht, okay, was hilft mir? Ja, was hilft auch anderen Menschen? Und Kommunikation und der Umgang mit Konflikten, mit den persönlichen, die wir tagtäglich mit uns haben, ja, die intrapersonellen Konflikte, aber auch die Konflikte, die wir mit unseren Mitmenschen haben. Wenn wir da Wege finden, dass wir da damit gut umgehen können, dass wir gerüstet sind, dann schaffen wir es viel, viel leichter, die Herausforderungen, die Hindernisse im Leben zu bewältigen und daran zu wachsen. Und ja, also mein, wie soll ich sagen, mein Start, ja, der mitunter sehr ruckelig war und manchmal auch was zappenduster, hat mich dazu befähigt, und mir es möglich gemacht, mich mit den Themen auseinanderzusetzen. Wenn ich jetzt heute hinschaue, bin ich nicht böse oder traurig oder ich habe mal schlechte Kinder gehabt, gar nicht. Das war der Wegbereiter. Und jetzt darf ich Wegbereiter sein für viele andere Menschen, dass ich sie da begleite. Und das mache ich halt auf den unterschiedlichsten Bühnen meines Lebens.
Wenn man dich jetzt sieht und kennenlernt, so lange kennen wir uns noch nicht, aber doch ein bisschen schon, man lebt als unglaublich fröhlicher Mensch, positiver Mensch. Du bist jemand, der andere unglaublich unterstützt. Ich sage immer, wenn ich einen Vortrag halte, dann möchte ich jemanden wie die Leslie im Publikum sitzen haben, weil du so eine Supporterin bist, auch von vor allem auch Frauen, aber von allen. Also du bist so unglaublich positiv. Wenn man jetzt deine Geschichte hört, glaubst du, braucht es diese Erfahrungen, dass man wirklich diese Widerstandsfähigkeit, diese Resilienz, diese Entwicklung durchmacht? Oder könnte man sich das auch irgendwie sparen und trotzdem widerstandsfähig werden?
Ja, natürlich gibt es unterschiedliche Punkte, die Resilienz beeinflussen. Aber ich würde wirklich einmal so sagen, Erfahrungen vererben sich nicht, die muss man selber machen. Ja. Und es ist wie bei einem Muskel. Ja, wenn der Muskel trainiert wird durch Herausforderungen, dann wird er besonders stark. Und das ist natürlich bei unserem Mindset, bei unserem emotionalen Gefühlskörper, auch bei unserem Körper, ja, im physischen Sinne das Gleiche. Ja. Umso mehr Übungen hat, desto leichter geht's. Und ich sag halt, wir nehmen uns halt, wir haben einen Rucksack und der Rucksack ist unsichtbar und da packen wir Dinge hinein. Und wenn wir Dinge bewältigen, dann nehmen wir uns Werkzeuge mit. Und natürlich ist es fein für jeden Menschen, wenn er eine schöne Kindheit hat, wenn er nicht gefordert ist, diese Learnings zu machen als Kind. Allerdings kommen Menschen immer irgendwann in ihrem Leben an Punkte, wo Resilienz gefordert wird. Und ich mache halt schon die Erfahrung, dass wenn Menschen als Kinder schon lernen, gewisse Werkzeuge einzupacken, dass sie es als Erwachsene dann leichter haben. Ja. Was jetzt nicht heißt, dass ich einem jede Erfahrung wünsche. Gar nicht. Aber ich sehe das einfach als Wachstumschance. Ja. Und es ist immer die Brille, wie wir drauf schauen, ob wir dran wachsen können oder ob wir dran scheitern. Ja. Jede Episode, jede nur so dramatische Episode deines Lebens kann einfach ein Wachstumsboost für dich sein. Und die Sache ist halt die bei der Resilienz. Manches Mal braucht es eine Zeit, bis wir draufkommen, wofür war es gut. Und diese Sinnfrage ist für mich ja die entscheidende. Ja? Wenn wir Schmerz empfinden und er ist sinnlos, dann tut der Schmerz unendlich weh. Ja? Und ich habe Menschen durch die wirklich dramatischen und dramatischen Lebenserfahrungen begleiten dürfen und habe erkennen können, was macht es, wenn die Menschen trotz diesem Schmerz Sinn entdecken oder was passiert, wenn sie keinen Sinn entdecken, ja. Und dann kann die der Schmerz vernichten, dann kann die jede Krise vernichten, ja. Aber wenn du irgendwann mit einer Brille draufschauen kannst, wofür war das eine Gelegenheit? Was habe ich dafür lernen können? Und wie kann ich mit dieser Erfahrung anderen Menschen helfen, sie begleiten und unterstützen? Und das ist auch der Grund, warum es mir so leicht fällt, da zu strahlen, ja. Weil ich einfach davon überzeugt bin, dass man, wenn wir andere Menschen imponieren oder Impulse geben für ihr Wachstum, ja, wenn wir sie erinnern an das Gute, Wahre und Schöne im Leben, ja. Und wir sind auf der Insel der Seligen. Trotz all dem, was uns widerfährt, wir haben alle das große Glück und das große Privileg, in Österreich geboren zu sein, ja. Frisches Trinkwasser zu haben, ein Dach über dem Kopf zu haben, Essen zu haben. In der Regel kommen wir gesund auf die Welt, ja, es ist ein großes Glück, gesund zu sein, ja, was habe ich da für einen Grund, dass ich Schlechtwetter mache, weißt du, also ich denke mal, wir können schon manches Mal uns an die Nase nehmen und sie fragen, hey, nach was strebt man denn eigentlich, ja, wir haben die besten Voraussetzungen, dass wir unser Leben gut in die Hand nehmen und ich bin deshalb Supporterin, weil ich Supporter gehabt habe und ich bin zu 100% überzeugt, große Menschen machen Menschen groß, kleine Menschen halten Menschen klein, das ist meine innerste Überzeugung und wenn ich da dort sitze und im Publikum begeistert bin, ja, erstens, weil es mich begeistert, ja, weil mich die Geschichten, die Ideen von anderen Menschen begeistern und weil ich weiß, wie das ist, wenn du Menschen im Publikum sitzen hast, die dich nicht supporten, ja, das ist echt zach. Ja, also es ist echt Sache und ich bemühe mich so zum Verhalten, wie ich mir wünsche, dass Menschen sie mir gegenüber auch verhalten und dann wird es leicht.
Absolut. Wir reden ja über Gesundheit und über das Glücklichsein in diesem Podcast und du hast es schon angesprochen, Konflikte und Konfrontationen auf der einen Seite machen oft eben gar nicht glücklich. Ja? Auf der einen Seite, weil man halt irgendwo in eine Situation gehen muss oder gezwungen wird, hineinzugehen, in die man nicht, vielleicht nicht so gerne hineingehen will. Auf der anderen Seite, wenn man es vermeidet, hat man dann das Gefühl, naja, man frisst vielleicht ein bisschen in sich hinein, sagt man nicht auch umsonst, man schlägt sich auf den Magen. Auch das kann ungesund sein und krank machen. Wie geht man jetzt mit Konflikten um? Was sind so Möglichkeiten, das gut ja, zu handeln?
Ich glaube, die allerwichtigste Erkenntnis, die ich da gleich mal mitgeben möchte, weil du hast gerade beschrieben, Menschen, die nicht so gerne in Konflikte gängen, ja, und mit Konflikten ist oft Streiten verbunden, ja, und diese Haltung, ich möchte Harmonie um jeden Preis. Und die wichtigste Erkenntnis, die Menschen, die nicht gern streiten haben müssen, finde ich, ist, dass sie mit ihrem Vermeidungsverhalten Konflikte provozieren, massiv, ja.
Also die ziehen es dann auch noch richtig gehend
ja,
an.
Ja, genau. Und jetzt, also man könnte ja so sagen, es gibt Leute, die sind einfach Konfliktbearbeiter, da ist ein Konflikt, ich bearbeite den Konflikt. Dann gibt es natürlich schon Leute, die gerne streiten, die bei Konflikten gleich mal hier schreien, ja, und gleich mal draufhauen. Und dann gibt es halt die Konfliktvermeider, die halt glauben, sie tun Gutes, wenn sie sich der Sache entziehen oder wenn sie kein Öl ins Feuer gießen. Und das Problem ist, dass diese Menschen mit ihrem Verhalten trotzdem Wirkung haben. Und gerade die Menschen, die gerne mal streiten, ja, und Konflikte nicht scheuen, die riechen das. Und das heißt, die werden Drama-Einladungen schicken und die werden diesen Konflikt heraufbeschwören. Und da ist immer die Frage, ist es nicht schlauer, wenn ich mal Werkzeuge zurechtlege, dass ich mit Konflikten gut umgehen kann und dass ich Konflikte nicht persönlich nehme. Und ich sage immer, für mich sind Konflikte nichts Negatives. Die besten Dinge entstehen, weil Menschen ein Problem miteinander gehabt haben und dann hoffentlich auf Augenhöhe dieses Konfliktthema bearbeitet haben. Also Konflikte sind reinigendes Gewicht. Gewitter oftmals und dann aber auch ein Wachstumsbooster für Entwicklung. Also Konflikte führen ja oft da in Beziehungen dazu, dass man nachher vielleicht sogar enger ist wie vorher. Wenn es umgekehrt ist, dann ist vermutlich in der Konfliktkultur was schief gelaufen.
Da ja? hat man sich vielleicht eben auseinander, nicht zusammengestritten, wie es so schön heißt, sondern einmal auseinandergestritten. Und das gibt es ja im privaten genauso wie im beruflichen Umfeld. Was wären denn jetzt so diese Werkzeuge, die mir helfen, dass ich mich gut gerüstet in so eine Konfliktsituation begeben kann, wissentlich, dass es halt eben nicht zu vermeiden ist, wissentlich, dass einfach Konflikte zum Leben dazukehren. Ja, das muss man auch ganz offen sagen, das wäre ja auch ein Aberglaube zu denken, es geht alles immer ganz smooth durchs Leben. Was kann ich mir zurechtlegen, damit es einfach für mich besser klappt?
Also ich finde, eine ganz wichtige Sache ist einmal zu erkennen, warum wir streiten. Ja? Es gibt für mich zwei Gründe, warum Menschen streiten. Sie streiten über Inhalte, über Informationen und sie streiten quasi über Werte und da reden wir dann von Beziehungskonflikten. Und wir tun oft so, als wie wenn wir uns über die Sache streiten. Wir tun so, wie wenn wir über die Inhalte, Zahlen, Daten, Fakten, unterschiedliche Sichtweisen streiten. Von außen erkennt jeder, hoppala, also das Problem, das kommt man in 5 Minuten so quasi lösen. Aber die Leute streiten trotzdem, obwohl es quasi das Problem oder die Lösung schon auf der Hand liegt.
Stecken zu tief drinnen die wahrscheinlich?
Sie stecken nicht nur zu tief drinnen, sondern sie suchen sich einen Vorwand zum Streiten. Und der Vorwand zum Streiten sind oftmals die Inhalte, aber darunter liegt ein Beziehungskonflikt, nämlich eine Grenzüberschreitung, eine Hierarchie, die nicht klar ist, Werte, die torpediert worden oder verletzt worden sind. Und ich sage immer in meinen Seminare, 90% unserer Konflikte sind Beziehungskonflikte und keine Sachkonflikte. Ja, weil wenn es um die Sache geht, kann ich relativ schnell klar kriegen, hey, du hast die Sichtweise, ich habe die Sichtweise, wir kommen halt nicht zusammen. Ja? Oder es gibt zwei unterschiedliche Aspekte und das lässt sich gerade nicht miteinander verknüpfen. Aber wir haben Stellvertreterkonflikte und alleine dieses Bewusstsein ist schon mal wichtig, denn wenn wir an der Oberfläche bleiben, ja, und das sind Inhaltskonflikte, das ist so oberflächliches Geplänkel. Wenn wir an dem arbeiten, ja, und so tun, wir suchen eine Lösung für die Inhaltsebene, dann löst sich das Problem nicht, weil dann quasi übermorgen habe ich den nächsten Stellvertreterkonflikt und übermorgen den nächsten und übermorgen den nächsten, ja, und dann streite ich eigentlich über vielleicht sogar eine Sache, die 5, 10, 15, 20 Jahre schon vorliegt, aber nie wirklich über das konkrete Thema, nämlich um was geht's wirklich? Ja? Und wir müssen da hinschauen, ja? Wir müssen, wenn es um Konflikte geht, klar kriegen, worüber streiten die Menschen? Ja? Also, das ist schon mal wichtig zu erkennen, hey, geht's wirklich um die Sache? Oder gibt's da zugrunde liegende Thematik zwischen uns, ja? Die wir klären müssen? Weil, ich sage immer, das eine ist Symptom und das andere ist Ursache, ja? Und Informationen sind Symptome beim Stellvertreterkonflikt. Die konnte ich schnell lösen, aber wir tun es nicht, weil es ja ganz um was anderes geht. Und wenn wir uns dieser Beziehung nicht widmen, ja, dann habe ich nur 100 Konflikte. Es wird sie nicht bereinigen.
Ist dann oft auch so ein gelernter Habitus, oder? Dass man halt sagt, okay, mit dem komme ich einfach nicht. Und immer wieder hat er die falsche Meinung und immer wieder funktioniert so.
Genau,
nicht.
Und wir holen dann halt auch einfach Sachen auf, die schon Jahre zurückklingen. Ja, also immer und immer wieder und durch Kanzin. Ja, natürlich, weil die Ursache nicht geklärt ist. Und ich vergleiche das manches Mal so, wenn du krank bist, ja, wenn du eine schwere Krankheit hast, ich nehme jetzt zum Beispiel Krebs. Du wirst auch nicht mit einer Kopfetabletten kommen, sondern du wirst die mit allen Mitteln dieser Krankheit, dieser Ursache widmen. Und bei den Konflikten ist genau das Gleiche. Also das Erste ist einmal zum Klären, hey, um was geht's wirklich? Ja, damit ich nicht sinnlos Zeit, Energie, Ressourcen gefährde und verschwende. Ja, weil das ist sehr intensiv. Ja, und das konnte man sich eigentlich sparen. Das Zweite ist einmal zum Feststellen, hey, was machen Konflikte mit mir? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Seminar sitze, mir ist immer ganz wichtig, dass jeder sich selbst in Konflikt erkennt. Ja, wir dann oft so, wie wenn wir die perfekte Konfliktstrategie haben, ja, merken aber gar nicht, wie sehr wir den anderen mit dem provozieren. Ja, weil, also ich sage, es gibt 4 verschiedene Konfliktmuster. Wenn man diese erkennt und wenn man sich selbst einmal erkannt hat, dann weiß ich, worauf springe ich an im Konflikt.
Was wären diese Muster?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, ja. das liebe ich total zum Erklären. Ich nehme jetzt einen klassischen Beziehungskonflikt. Ja. Ein Paar, ja. Der eine möchte einen Konflikt ausdiskutieren. Ja. Bis am Ende muss alles geklärt sein, ja. Und der andere, wenn der alles gesagt hat, was er gesagt hat, sagt er, du, für mich gibt's nichts mehr zum Sorgen, ich gehe jetzt, ja, bricht den Kontakt ab. Der, der aber alles bis zum Ende ausdiskutieren möchte, ja, hat damit ein Problem. Denn das kann sein, dass der jetzt komplett emotional wird und sagt, hey, du kannst jetzt nicht einfach aufstehen und gehen, wir haben das noch nicht zu Ende, für mich ist das noch nicht erledigt. Und der andere sagt schon, du, aber ich habe nichts mehr zum Sagen. Also alles gut, ja, ich gehe jetzt. Und
ach, da hat man sofort ein Bild im Kopf. Ja, oder also fühlt sich wer ertappt jetzt gerade bei dieser Beschreibung.
Und die Geschichte geht ja noch weiter, weil der nicht möchte, dass das Gespräch jetzt beendet ist, der fängt an, den anderen gefühlt zu umklammern. Ja? Der will quasi, dass das jetzt nicht geht und ergreift Maßnahmen. Man stellt sich in den Weg, ja, man fängt an, den anderen zu pressen. Wenn dir das jetzt wirklich wichtig wäre, dann würdest du jetzt sitzen bleiben, weil das ist so geringschätzend mir gegenüber und blub, blub, blub. Der andere sagt, ich verstehe dein Drama nicht. Der andere fängt wieder auch zum Drama machen, fängt auch zum Blären. Umso mehr der Drama macht, desto mehr zieht sich der andere zurück und sagt, du, ich halte es nicht aus, ich bin jetzt dahin, ja, schau, krieg die runter, ja, hol die runter und dann schauen wir mal, ob wir noch über das Thema reden, aber eigentlich ist alles gesagt. Und da stecken natürlich Ängste dahinter. Ja, der Mensch, der vielleicht Drama macht und nicht will, dass der andere jetzt geht aus dem Konflikt, der hat oft die Angst, dass die Beziehung gefährdet ist. Weil für den ist ganz wichtig, dass die Beziehung gut geklärt ist. Der andere, der spürt nicht einmal, dass da die Beziehung gefährdet ist, weil er ist Zahlen, Daten, Fakten orientiert, ja, und manches Mal haben wir Menschen unterschiedliche Sichtweisen. Der dockt ja gar nicht an den Emotionen, weil er gar nicht versteht, wie man da so emotional wird. Ja. Und das sind jetzt nur zwei, ja, das könnte man nur viel mehr ausschmücken, ja. Wenn ich mich selber nicht erkenne, was ich bewirke, ja, weil der das jetzt gut meint und das ausreden möchte und Angst um die Beziehung hat, der wirkt für den anderen verstörend. Ja? Der kann nicht anders. Der steckt in seiner Haut drinnen. Und wenn ich dann mir kenne und weiß, was das bewirkt, wenn ich den anderen dann vielleicht versuche einzufangen und emotional Druck aufzubauen, ja, vielleicht dann auch Tränen mit ins Spiel bringen, ja, wenn ich das einmal erkenne, dass das für den anderen den Konflikt nur schürt, ja, und nicht zur Konfliktlösung beiträgt, weil das war ja das Ziel, dann tue ich mir vielleicht leichter, weil dann nehme ich das Verhalten vom Gegenüber gar nicht persönlich, weil dann weiß ich, der geht jetzt nicht, weil er mich verletzen will. Der geht jetzt nicht, der macht jetzt nicht dicht, weil er mich kränken will. Ich meine, es gibt natürlich Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur, ja, da ist das vielleicht alles wieder ein wenig anders, ja, aber das ist jetzt nicht das Thema. Wenn ich weiß, dass Menschen unterschiedlich ticken und wenn ich mich selber kenne und weiß, worauf reagiere ich, nämlich, dass ich bei Kontaktabbruch emotional reagiere, weil ich mich dann vielleicht nicht mehr liebenswert fühle oder nicht mehr ausreichend geschätzt fühle, dann habe ich was, woran ich arbeiten kann. Und dann sind wir dort, okay, als erstes erkenne dich selbst, ja, sorge gut für dich, ja, weil du hast eigentlich keinen Einfluss auf den anderen, du hast nur Einfluss auf dich selber. Und da bin ich bei einem wichtigen Werkzeug oder bei einem wichtigen Gedanken, den ich mitgeben möchte, du hast nur 50% in einer Beziehung. Du hast nie mehr wie 50%, auch wenn wir manchmal glauben, wir haben mehr. Du hast nur 50%, nicht 51, nicht 60, nicht 100, du hast nur 50%. Und für deine 50% tragst du die volle Verantwortung. Und wenn du jetzt weißt, wie du tickst, dann weißt du erstens, wie du dich schützen kannst, dann weißt du, was du tun kannst, damit du nicht anspringst auf die Trigger von außen, ja? Und dann hast du ein Werkzeug in der Hand, wie du Konflikte bearbeiten kannst.
Also totale Selbstreflexion würde dazugehören, einmal zu schauen, okay, wie verhalte ich mich in meinem ersten Schritt und eben, wie kann denn der andere meine Knöpfe drücken? Also, dass man wirklich so dieses, okay, was passiert denn eigentlich mit mir, wenn der andere sich ja immer so verhält und der redet nicht gescheit aus und so weiter. Also, dass man sich wirklich einmal darüber Gedanken macht, wie man selber eigentlich in einen Konflikt oder in einen Streit geht. Ah, total spannender Gedanke.
Ja, und erstens das und auch, wie kann ich andere Menschen überzeugen? Ja, ganz oft haben wir ja die Idee, wir wollen ja, dass der andere uns versteht und am allerliebsten hätte man's, dass sie uns nicht nur verstehen, sondern dass sie vielleicht dann auch die Meinung teilen. Und wenn ich aber weiß, den einen kann ich nicht über Emotionen abholen. Da brauche ich Information. Ja, und dann brauche ich Information, die gut begründet ist. Dann kann ich auch anders in der Strategie sein, wie ich Dinge bearbeite. Ja, also es geht natürlich, wie bereite ich mich vor, wie schaue ich, dass ich mich nicht angegriffen fühle, Ja, aber auch gleichzeitig, wenn ich, und ich rede mir jetzt vielleicht nicht vom Privaten, sondern im Businessbereich, wenn ich mein Gegenüber überzeugen mich hat, weil wir gerade unterschiedliche Sichtweisen haben, dann muss ich wissen, mit welchen Argumenten kann ich überhaupt kommen. Weil sonst arbeite ich bei dem vorbei. Ja, du wirst an Zahlen, Daten, Fakten, Mensch, niemals über Gefühlsgeplänkel abholen. Genauso umgekehrt wirst du einen Gefühlsmensch, der seine Entscheidungen auf Gefühlsbasis trifft, nicht damit abholen, indem dass du ihm vorrechnest, was das kostet oder was auch immer. Ja. Also da zu verstehen, ist ein Werkzeug. Und natürlich hast du eine Wahlfreiheit zu sagen, ich mache da mit oder ich mache nicht mit. Also das ist was ich ganz oft gefragt hat, wenn ich die Konflikttypen erkläre. Ja, weil jeder Konflikt ist sehr, sehr spannend und ich versuche es dann in meinen Seminaren immer sehr, ja, also ich mache immer Show. Ja, also ich tue da gern Schauspielern. Und dann sagt die, ja, aber das interessiert mich ja nicht, dass ich da dem quasi auf das einstecke. Ja, es gibt zum Beispiel, ich nehme ein praktisches Beispiel, es gibt Menschen, die legen hohen Wert auf ihren Titel. Und das provoziert Menschen. Ja, das provoziert Menschen, wenn andere Menschen auf einen Titel herumreiten oder mit Titeln angesprochen werden wollen. Und du kannst natürlich jetzt die Entscheidung treffen, dass du das ignorierst. Oder du kannst, wie ich finde, sehr schlau sein, das Wissen dem anderen so sein lassen, wie er ist, weil du hast keine Möglichkeit, dass du den veränderst und redest plötzlich auf Augenhöhe. Ja, weil du ein Werkzeug hast, wie du damit umgehst. Und also gerade dieses Titelthema, das finde ich immer so lustig in meinen Seminaren, weil da gibt es viele Menschen, die finden sich da, also die halten das überhaupt nicht aus. Ja? Die sagen, das interessiert ja mich nicht. Ja? Der quasi, der
ist Titelreiterei, nicht mehr wert. Ja, genau. Ich glaube, der ist mehr wert, weil er genau, nur studiert hat.
Genau. Muss da immer die Frage stellen, warum triggert mich das?
Ja, ja? Eben also, auch umgekehrt, ja, richtig.
Warum triggert mich das? Weil mir ist es komplett wurscht. Ja. Ja? Der kann 5 Titeln haben. Ja? Aber ich lasse ihm das. Ja, weil ich weiß, dass ich dann auf einmal auf Augenhöhe bin. Und da bin ich mächtig, weil ich habe eigentlich ein Werkzeug und ich kann es einsetzen. Und ich kann natürlich mit einem Werkzeug gute Dinge tun und kann meine Ziele umsetzen mit meinem Werkzeug. Und das finde ich sehr schlau.
Ja, ist total schlau. Statt dass man sich irgendwie aufreiben lässt durch das, wie ein anderer eben anders tickt, sich zu überlegen, naja, der ist halt so oder die ist halt so, die tickt so, ich lasse mich nicht triggern, sondern ich schaue, dass wir uns auf Augenhöhe begeben, indem ich dem halt so akzeptiere, wie der ist und dann schaue, okay, wie schaffe ich es, meine Botschaften so rüberzubringen, dass bei dem auch ankommen.
Genau.
Weil man hat ja oft das Gefühl, gerade in so Streitsituationen, Konfrontationen, dass man aneinander vorbeiredet. Mhm. Oder man hört dann ja gar nicht mehr so richtig zu.
Ja, das stimmt. Und da muss man halt hin und wieder seinem eigenen Ego-Fuzzi mal sagen, hey, halt die Klappe, weil es bringt gerade nichts. Ja? Also die Frage ist immer, was will ich erreichen? Ja, natürlich kann ich aufgehen und kann Drama machen, aber was bringt es mir? Ja, also habe ich ein Ziel, möchte ich nachher entweder auf Augenhöhe rausgehen, möchte ich gehört worden sein. Und da muss man halt schon sagen, Empathie ist halt kein Einbahnstraße. Empathie heißt immer auf beiden Seiten. Und wer gehört werden will, muss zuhören. Und ich finde sowieso, dass Menschen, die zuhören können, ja, also die sind im Gespräch in der Regel Wörter vorn. Ja, weil die kriegen so viel Informationen, die sie nützen können, damit sie das Gespräch führen. Die Menschen, die nicht zuhören können, haben in der Regel auch ein Problem, die anderen Menschen dann abzuholen, weil sie das Wichtigste verpasst haben.
Absolut. Jetzt ist es ja schön, wenn ich mich mit mir jetzt so beschäftigt habe und mir überlegt habe, wie tickt denn der andere, wie ticke ich, wie reagiere ich in Situationen, lasse mir meine Knöpfe nicht drücken. Wie gehe ich mit jemandem um, wenn das Gegenüber das absolute Gegenteil ist, das nicht macht, mich vielleicht angreift, mich verbal attackiert, wenn der eben nicht so reflektiert ist. Wie gehe ich damit um?
Da hole ich jetzt ein bisschen aus. Ja, also mich ein paar Gedanken mitgeben. Gedanke 1 ist nur mal die Frage, wer hat das Problem? Ja, also ich bin zu 100% überzeugt, nur verletzte Menschen verletzen andere Menschen und schießen andere ab. Ja? Menschen, die in einer Mitte sind, tun das nicht. Ich habe es eh vorher schon mal gesagt, große Menschen machen Menschen groß und lassen ihnen ihre Augenhöhe. Kleine Menschen machen Menschen klar. Und das ist halt einfach eine spannende Strategie, die manche Menschen haben. Sie schießen einen anderen ab, sie greifen einen anderen an und fühlen sich dadurch besser, größer, mehr gesehen, was auch immer. Ja, es ist komplett egal. Ja. Und was jemand sagt oder tut, sagt immer was über ihn aus und nicht über dich. Ja, also das finde ich total wichtig. Ja, also es hat mir massiv geholfen zu verstehen, okay, wenn der gerade flippt, ja, wenn mir der gerade angeht, der beschwert sich gerade, der wirft mir vielleicht gerade Dinge auf den Kopf, die gar nichts mit mir zu tun haben, das sagt jetzt gerade nichts über mich aus, sondern über seinen Zustand. Ja, und Zustände können sich verändern. Und ich finde, das Allerwichtigste ist, wenn man im Konflikt ist, mal den anderen so sein zu lassen, ihm seine Gefühle zu gestehen. Ja, was meine ich damit? Ja, wir neigen dann manches Mal dazu, dass wir sofort entweder in Gegenangriff gängern, uns rechtfertigen, was auch immer. Und wenn wir in Gegenangriff gängern, dann tun wir die Gefühle des anderen, sei Wut, sei Traurigkeit, sei Schmerz, sei was auch immer, ja, kleiner machen. Wir dann das nicht annehmen und aus der Idee heraus, wir müssen uns verteidigen. Ja, ist gar nicht der Fall, ja, aber der erste Schritt wäre, den anderen so zu nehmen, wie er ist, ja, damit er
das
nicht.
Das ist, glaube ich, auch durchaus irritierend für den anderen, der einen angreift und man kriegt eben mal keine Reaktion.
Voll.
Und man steigt nicht auf diesen Angriff ein, weil der würde ja quasi rechnen mit Gegenattacke und Gegenangriff. Da man nicht zu reagieren, glaube ich, könnte durchaus verstörend für den anderen sein.
Ja, nicht nur verstörend, sondern wir erleben es halt ganz oft im Alltag anders. Ja? Und wenn du mal einfach wahrnimmst, was der andere tut und der fängt jetzt zum Schreien an, ja, also da gibt es natürlich auch Ideen dazu, wie lange Menschen brauchen, bis dass sich das Gehirn wieder beruhigt. Ja? Also wenn die jetzt jemand in der Wut anschreit, dann braucht einmal 10 bis 15 Minuten, bis dass die Synapsen fertig geschossen haben, also neurobiologisch betrachtet, ja. Vorher kann sie da gar nicht beruhigen. Also wenn du jetzt sagst, geh, beruhig dich mal, oder beruhigst ihn einmal, ja, dann macht wumm, ja,
geht's
nur mehr los, ja. Unser Gehirn kann das gar nicht. Ja, also wir können unter dieser Zeit uns gar nicht beruhigen. Ja, und das war so wichtig, dass wir das wissen, dass wir dem gegenüber die Zeit geben. Und ganz einfach, ich sehe, du bist wütend. Ich sehe, sie sind gerade sehr aufgebracht. Ich sehe, die Emotionen sind sehr stark. Ja, einfach nur dem Gegenüber zu erkennen geben, ich nehme dich wahr und ich sehe dich und du brauchst dich nicht rechtfertigen. Weil in dem Moment, wo der andere das Gefühl hat, er muss jetzt seine Gefühle verteidigen, habe ich ja nur mehr Distanz zwischen uns, habe ich ja nur mehr Mauern, die ich überwinden muss. Und das Spannende ist, also ich nehme das ich habe immer wieder mal Leute in meinen Business-Seminaren sitzen, die sind im Beschwerdemanagement. Und wenn ich ihnen das sage, dann gebe ich ihnen das als Übung mit, ja, auch nach Hause, quasi für die Arbeit. Und dann sagen sie, ist unglaublich, was ich da für eine Reaktion kriege, weil dann sagen die Leute, nach die 15 Minuten, wo ich ihnen zugehört habe, 10 Minuten, es hat mich noch nie wer so verstanden. Also das ist total spannend, ja, weil ich habe noch gar nichts gesagt. Ja, ich war einfach nur präsent. Ich habe den anderen einfach nur sein lassen, wie ist. Ich habe ihn wahrgenommen, so wie ist, seine Emotion. Und wenn quasi unsere Synapsen geschossen haben, irgendwann beruhigen sie sich. Und auf einmal schaltet sich der präfrontale Kortex wieder ein. Das heißt, logisches Denken wird wieder möglich. Zuhören wird wieder möglich, ja. Und wenn ich zugehört habe, irgendwann ist auch der andere bereit, dass er mir zuhört. Und dann kann ich andocken. Und das finde ich total wichtig. Und gerade wenn es so im privaten Bereich ist oder mit Menschen, mit denen man sehr viel zu tun hat, ein Satz, der mein Handeln und Tun sehr geprägt hat, ist, dass Menschen quasi immer das tun, so wie sie gerade ihre Ressourcen haben, ja. Und die Idee ist, dazu, hätte er oder sie es besser gekonnt, hätte er oder sie es besser gemacht. Also ich wiederhole es nochmal, weil ich es so wichtig finde. Hätte er oder sie es besser gekonnt, hätte er oder sie es besser gemacht. Und manches Mal ist halt gerade nicht mehr drinnen, weil wir vielleicht müde sind, weil wir einen Stress gehabt haben, weil wir hungrig sind, ist für mich ganz furchtbar. Ja? mit mir ist nicht gut gegessen, wenn ich hungrig bin. Ja, oder weil ich gerade Probleme habe. Und wir sehen das ja nicht. Ja, der kommt mit seinem Backel, ich sehe ja nicht rein. Ich weiß ja nicht, was der gerade in seinem Rucksack drinnen hat. Aber würde es besser können, würde es besser machen. Davon bin ich zu 100% überzeugt. Und umgekehrt natürlich bei uns auch. Hätte ich es besser gekonnt, hätte ich es besser gemacht. Ja, manchmal sind wir so grantig auf uns selber, weil wir wissen, das hätte ich anders sagen können. Blub, blub, blub. Ja. Gerade im Konflikt, ja, also das ist ja sehr spannend. Neurobiologisch agieren ja wir nur wie Steinzeitmenschen, ja. Im Konflikt, wenn wir mal drinnen sind, ja, da schaltet sich ja unser logisches Denken aus und wir tun Dinge und sagen Dinge, die uns hinterher lattern. Das geht uns alle so. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Elisabeth. Aber regelmäßig.
Können wir alle ein Lied davon singen.
Genau, privat, beruflich, ja. Und die Erkenntnis kommt immer erst nachher, wenn das Gehirn beruhigt hat, ja. Und ich finde diesen Satz sehr wohltuend. Hätte ich es besser gekonnt, hätte ich es besser gemacht, ja. Heute ist nicht gut gelaufen, aber ich bemühe mich morgen, dass ich es anders mache.
Auch ein bisschen Akzeptanz und sich den Druck ein bisschen zu nehmen, dass man halt einfach nicht in jeder Situation perfekt reagieren kann, weil wir halt einfach alle miteinander Menschen sind und das ist zutiefst menschlich.
Ja, und so ein gewisses Maß an Selbstmitgefühl zu haben. Ja, also wir dürfen uns da auch manches Mal liebevoll begegnen, ja, weil das Leben ist oft eine Challenge. Ja, wir jonglieren so viele Bälle und das müssen wir uns einfach auch erlauben.
Absolut. Hättest du noch eine Übung vielleicht für uns parat, etwas, dass wir, wie wir uns eben rüsten für schwierige Situationen, etwas, das man vielleicht eben vorab immer wieder trainiert, damit es mir dann, wenn es zählt, besser gelingt?
Spannende Frage und das habe ich tatsächlich, erst gestern habe ich dieselbe Frage gestellt gekriegt in einem Seminar. Da ist nämlich genau um das gegangen, eben einen sehr jungen Mitarbeiter und der erlebt immer wieder Übergriffe, weil er jung ist. Ja, und wenn wir angegriffen werden, dann haben wir oftmals auch so eine Vorahnung, jetzt passiert es wieder. Ja, und wir nehmen quasi gewisse Haltungen ein. Wir werden auch körperlich klein. Ja, und unser Gegenüber merkt das natürlich sofort. Unser Gegenüber erkennt auch, wann wir unsicher sind.
Wir riechen das, oder?
Wir riechen das, ja, genau. Man sagt nicht umsonst der Angststress, ja. Mhm. Wir riechen das tatsächlich auch. Und es ist wie eine Dramaeinladung für Menschen, die Konflikte lieben. Ja. Und manches Mal müssen wir uns, gerade wenn wir wissen, wir sind quasi jetzt gleich wieder in einer Konfliktsituation, wir müssen uns groß machen und wir müssen uns groß denken. Ja, wir müssen die Körperhaltung auch einnehmen. Ja, und wenn wir uns groß machen, und man das tatsächlich, Embodiment wirkt da enorm. Ja, Embodiment heißt, ich nehme Einfluss auf meine Gedanken und auf meine Gefühle über meinen Körper. Wenn ich meine Schultern zurücknehme, ja, und wenn ich mich groß mache, ja, ja,
das machen wir uns gleich anders her.
Dann werden wir von unserem Gegenüber automatisch anders wahrgenommen und gleichzeitig können wir negative Gefühle und Gedanken gar nicht haben. Mit einer aufrechten, also ich sage immer, das Erdmännchen-Style. Ja. Eigentlich lieb Erdmännchen. Ja, diese Erdmännchen, die sind sehr erhaben, ja, die machen sie groß, gerade dann, wenn sie schauen, ob eh kein Feind kommt. Ja. Und diese Haltung, die musst du üben. Ja, und dann musst du auch üben, wie du mit dem umgehst. Ja, und das, also ich empfehle sehr, nützt deinen Spiegel. Ja, du weißt genau, was kommen wird. Du kannst dir das ja schon ausmalen, deshalb hast du ja Angst vor einem Konflikt. Dann stell dir mal vom Spiegel und überleg dir den nächsten Angriff. Und dann schau dir wirklich in die Augen. Schau dir in die Augen, bleib ganz ruhig bei dir, atme durch, lächle und sag, und? Und dann wart. Das musst du üben, dass du da selbstsicher wirst, ja, mit einer Körperhaltung, die keine Angst zum Ausdruck bringt. Ich sage immer, Löwen reden nur mit Löwen über Schafe. Und wenn dir ein Löwe gegenübertritt, dann musst du Löwe, Löwin sein, ja. Und das kann man üben und mit der Übung wieder Muskel, ja, wirst du selbstbewusster, du kriegst mehr Vertrauen. Und das kannst im Kleinen üben, mach's einmal bei Menschen, die Nägel fressen, ja. Und wenn der Angriff kommt, einfach einmal ruhig zu bleiben, zu lächeln und sagen, und jetzt? Ich hab's noch nicht ganz, ja. So, was ist das Problem?
Den anderen da nur mal reden lassen, dass der sein Feuer verschießen kann, ja.
Ja, ne, ja, und ganz oft sind die Menschen irritiert, weil sie, wie du vorher schon gesagt hast, sie erwarten jetzt da diesen Gegenangriff. Dann kommt nichts. Dann geht der Giftpfeil ins Leere. Und nur viel besser ist, also wenn du wirklich tough bist, mal zum Fragen, geht's dir gut? Das ist total irritierend für Menschen. Ja, weil dann wird einem oft bewusst, boah, wie hab ich jetzt geredet? Also, der ist jetzt fürsorglich mir gegenüber. Was ist denn da jetzt los? Ja, geht's dir gut? Ja, und auf einmal ist dieses Feuer, dieses Angriffsfeuer weg, ja, und viele fühlen sich dann irgendwie ertappt. Ja, das musst du üben. Ja, du musst richtig tough bleiben, in der Ruhe bleiben. Umso weniger du in die Emotion gehst, desto weniger haben Menschen Möglichkeit, aus deiner Emotion nur mehr Emotion zu machen. Konflikte leben von Emotion. Wenn du keine Emotion reingibst, dann ist es so, wie wenn du einer Flamme den Sauerstoff entziehst. Ja? Du kannst einer Drama-Einladung immer folgen und einsteigen oder du kannst ganz bewusst sagen, ich habe keinen Bock auf das Drama.
Ja, so. Und dann kann man vielleicht eben auf der sachlichen Ebene tatsächlich Richtung Lösungsfindung gehen und schauen, okay, jetzt die Emotion lassen wir jetzt beiseite, vielleicht reden wir wirklich über die Sache, wenn es denn tatsächlich um eine Sache auch geht.
Mhm, genau.
Genau. Ja. Liebe Leslie, das war total, total spannend und dieses und werde ich mir jetzt gleich mal merken, das nächste Mal im Konflikt, dass ich mal ruhig bleibe und mir denke, und? Und jetzt? Das geht weiter. Ich habe ja immer eine Abschlussfrage an alle, die zu Gast sind in meinem Podcast. Und der Podcast heißt ja Gesund und Glücklich. Und deshalb auch an dich die Frage, was ist denn die eine Sache, die du täglich machst, die dich gesund und glücklich macht?
Super Frage, liebe. Freut mich total. Die wichtigste Sache in meinem Leben ist eigentlich keine Sache, sondern ich finde, die wichtigste Säule für Glücklichsein sind Beziehungen. Und ich rede immer so in meinen Seminaren, wir haben alle einen Liebestank und dieser Liebestank muss gut gefüllt sein, damit wir uns wohlfühlen, damit wir zufrieden sind, damit wir gesund sind. Ja? Und diesen Liebestank können wir von außen füllen durch Beziehungen und den können wir auch von uns selbst her fühlen, ja, durch Selbstfürsorge, durch Selbstliebe, durch Selbstmitgefühl. Und die eine Sache, die ja mich so unendlich glücklich macht, sind meine Liebestankrituale mit meinem Sohn. Ja, ich weiß, im Alltag ist es nicht immer leicht, ja, diese Qualitätszeit zu haben. Und die eine Sache, die ich tagtäglich habe, mit der ich gut in den Tag starte, ist, ich stehe auf und wenn mein Sohn aufsteht, lege ich alles weg. Ja, und dann mal kuscheln, 10 Minuten. Und wir sagen, das haben wir dann jetzt unseren Liebestank füllen. Und das wirklich coole ist, ja, also wir haben da wirklich ein Ritual, ja. Wir horchen da immer 3 Lieder. Ja, diese 3 Lieder. Und der liegt dann bei mir und schaut mich an und ich schaue ihn an und ich streichle ihn. Und ich spüre so, wie die Liebe fließt, ja. Nämlich von beiden Seiten und es kommt jetzt die Welt untergehen, alles wäre gut. Und unsere Lieder sind, also da kommt immer von Silbermond das Beste, dann kommt immer von Mai Cocobelli, ich liebe dich. Und das Letzte, das ist dann das, wo man dann in Schwung kommen ist, Marmorstein und Eisen bricht. und ich liebe das total, ja, und ich bin mir sicher, am Ende meines Lebens, wenn so diese guten Momente durchziehen, wo ich von überzeugt bin, dass das bei jedem passiert, dann werden genau diese Momente, wo ich nichts dazu braucht habe, außer dass mein Sohn bei mir liegt und ich am Gespür und die Liebe fließen kann, die werden da sein. Und ich bin sicher umgekehrt bei ihm auch. Wenn er sich zurückerinnert, was waren die Momente mit meiner Mama, die mir was gegeben haben, dann bin ich mir sicher, dass Marmorstein und Eisenbrich dabei ist.
Jetzt haben wir nicht nur ein wahnsinnig schönes Erlebnis, einen wahnsinnig schönen Tipp, vielleicht auch eine Anregung mitbekommen, sondern gleich auch noch eine Playlist.
Das ist unsere Playlist, ja.
Aber die Idee ist ja wirklich unglaublich schön, dass man sich so ein Ritual schafft, mit dem man gut in den Tag startet. Also vielen Dank für diesen Input. Vielleicht haben wir jemanden inspiriert, abseits jetzt von den vielen Tipps zum Thema Konfrontation und Konflikte zu lösen und dem sich zu stellen auch, vielleicht auch ein Ritual zu finden, das eben gesund und glücklich macht. Danke, liebe Leslie, danke für das tolle Gespräch.
Sehr gern.
Ich sage auch danke allen, die zugehört haben. Ich hoffe, es war was dabei. Wenn ihr noch weitere Podcasts hören möchtet, natürlich überall, wo es Podcasts gibt, freuen wir uns über Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns auch über Kommentare und gute Bewertungen. Alle Podcasts gesammelt findet ihr auf nachrichten.at/podcasts. Ich freue mich auch über Anregungen und E-Mails an podcasts@nachrichten.at. Jeden Mittwoch gibt's alle Gesundheitsthemen in der Gesundheitsbeilage der Oberösterreichischen Nachrichten. Auch die darf ich euch ans Herz legen. Und ja, somit sind wir am Ende dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Lies und hör was Gescheites. Vielen Dank.